Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 622 des Audiocasts zu CC2 TV. Ich begrüße alle Zuhörerinnen, alle Zuhörer, mal wieder, seit langer Zeit, und habe ein paar Sachen rausgesucht, die sicherlich interessant sind. Auch mal Themen, die wir lange nicht mehr berührt haben, besprochen haben. Und ich denke, dass wir damit den Wünschen vieler Zuhörer entgegenkommen können. Aber was soll ich lange darüber reden, was ich reden will? Ich rede es lieber. Oder so. Oder irgendwie anders. Fangen wir an. Wir kennen das ja alle. Stau über Stau. Jetzt gibt es Diskussionen über die Ferien und zwei Bundesländer wollen da nicht so mitmachen. Keine Abstimmung mehr darüber, wer wann seine Mitbürger von den Bundesländern in Urlaub schickt. Und das könnte darauf hindeuten, dass wir bald wieder viel Stau haben. Aber die Wissenschaft, die Technik verspricht uns ja seit vielen, vielen Jahren, dass wir bald mit unseren Autos fliegen können oder überhaupt fliegen können. Ich kenne das noch vor 50 Jahren, da gab es dann so ausklappbare Rotoren auf einem Autodach und dann konnte das Ding abheben und man konnte fliegen. Und jo, stellen wir uns mal vor, 40 Millionen Pkw würden abheben und fliegen. So viele Unfälle hätten wir auf den Straßen wahrscheinlich niemals produzieren können. Aber da gibt es natürlich auch noch die Idee, dass die ja nun alle selbstständig von ganz allein fliegen könnten. Ja, Science Fiction, die so schnell sicherlich keine Realität erreichen wird. Und dennoch, es gibt ja eine ganze Menge dieser Fluggeräte als Transport, ja, nicht Hubschrauber. Wie sagt man eigentlich dazu? Einfach Fluggerät? Ja, vielleicht irgendwie Transportgerät oder als Flugtaxi oder Zubringerdienst oder wie auch immer. Und da muss man vielleicht mal darauf blicken, wie wäre es denn, wenn solche Dienste tatsächlich in absehbarer Zeit Realität würden? Denn sie sind ja vorhanden, sie werden ja getestet, sie fliegen ja auch ein paar hundert Meter hoch, 300 Kilometer pro Stunde schnell, teilweise bis zu 300 Kilometer Entfernung mit einer Akkuladung, wohlgemerkt, und so weiter. Nun, wie steht denn eigentlich die Bevölkerung dazu? Wollen die Leute das überhaupt? Naja, da gab es eine Befragung, die war, glaube ich, im Auftrag der Bitkom. Und dabei ist herausgekommen, dass etwa 44% aller Bundesbürger erwarten, dass solche Flugtaxis nie wirklich Realität werden, also nie zum Einsatz kommen. 49% gehen aber davon aus, dass Flugtaxis irgendwann mal zum Alltag gehören würden. Diese Umfrage wurde unter 1004 Bundesbürgern ab 16 Jahren durchgeführt und ja, da konnte man tatsächlich so ein bisschen mal in die Köpfe der Leute gucken. Etwa 70% aller Befragten sagte aber aus, trotz der Zustimmung, dass sie sich niemals in so ein Flugtaxi setzen würden. Das autonome Auto, was ja auch in der Kritik steht, da wurden allerdings schon Zustimmungsraten erreicht, die bei etwa 50% liegen. Aber fliegen wollen 70% nicht, autonom, autark, wie auch immer. Dann muss man vielleicht noch mal ein bisschen dahinter gucken, warum denn nicht? Aus welchem Grund wollen die das denn nicht? Und da kam heraus, dass 93% sich nicht sicher fühlen würden. Die sagten, dass also keine Software einen Pilot, der langjährige Erfahrung hat, wahrscheinlich denken die nur an alte Piloten, jemals eine Software und eine Technologie, die dieses Gerät in der Luft hält und navigiert, ersetzen könnte. 87% hatten Angst vor Cyberterrorismus, dass also ein solches autonomes Fluggerät von außen gehackt werden könnte und dann, was weiß ich, was passieren könnte. Und 86% sind der Meinung, dass die heutige Technologie nicht in der Lage ist, mit unvorhergesehenen Situationen, Ereignissen, Geschehnissen fertig werden kann. Das, was ein erfahrener Pilot aber könnte. Und dann 83% haben Angst vor technischen Problemen. Dabei ist es aber vielleicht noch weniger die Technik selbst, die das Ding in der Luft hält, sondern die haben explizit angegeben, also fehlerhafte Programmierung der Steuersysteme. Davor hätten sie Angst. Das kann man verstehen, wenn wir uns ansehen, was die Riesen, unsere weltbeherrschenden Fluggesellschaften da für einen Mist bauen. Und in vielen anderen Bereichen auch. Ja, und 4 von 10 sagen, dass sie generell wenig Vertrauen in Technik haben. Muss man mal überlegen. Es gibt also ganz, ganz viele Gründe dagegen. Einmal, dass man einem Menschen als Pilot mehr vertraut, kann ich auch nachvollziehen, dass der mehr Erfahrung hat und wenn mal was schief geht, kann der reagieren, wenn nicht wie bei einigen Flugzeugen dann der Computer die Herrschaft wieder an sich reißt und es zum Absturz kommt. Das muss also immer ausgeschlossen sein. Aber dann wäre das die Idee ja eigentlich kaputt. Es ging ja darum, dass man kleine, mobile, leichte, schnelle Transportgeräte hat, die sich durch die Luft bewegen, die vollkommen autark sind. Dass man sich reinsetzt, sagt, du, ich will dahin oder es ist eine feste Flugroute oder sowas. Und dass das Gerät alles selbst macht. Das Gleiche, den gleichen Effekt gab es ja auch, ich glaube vor 2 Jahren haben wir darüber gesprochen, bei selbstfahrenden Autos, so kleine Busse, so Shuttle oder so etwas, solange sie langsam fahren auf einem Firmengelände oder Uni oder Messe mit 20, 25 Kilometer pro Stunde, oh gut, steigt jeder ein. Aber wenn die Dinger dann mal schnell fahren, 80 oder mehr, da wollen die Leute das auch nicht mehr. Da hat man auch Angst davor. Also hier ist ein gesundes, sicherlich nicht unbegründetes, dumpfes Gefühl des Ausgeliefertseins in Technologie, die sie selbst nicht beherrschen und möglicherweise dann auch nicht mehr eingreifen können. Autonome Fluggeräte. Es gibt natürlich auch noch die Außensicht von denen, die nicht mitfliegen. Und da gab es bei einer anderen Befragung das Ergebnis, dass mehr als die Hälfte der Befragten Angst haben, dass solche Dinge einfach vom Himmel fallen. Dass sie nicht möchten, dass solche autonomen Transporter oder Taxis oder was auch immer über Städte fliegen. Und hier sind die Älteren ganz deutlich die Ängstlicheren. Die sehen auch keinen besonderen Nutzen dieser wahren Transporte durch die Luft mit autonomen Geräten oder der Flugtaxis. Also es sind große Vorbehalte zu erkennen gegen diese Technologie. Dennoch wird sie kommen. Dennoch werden einige Transportunternehmen so etwas einsetzen. Entweder zu entlegenen Zielen, wo es sich nicht lohnt hinzufahren, wo es zu schwierig ist hinzufahren, oder da, wo man eigentlich nicht mehr auf der Erde fahren kann. Wenn ich also zum Beispiel Krankentransporte habe und mir ansehe und ich müsste da im Berufsverkehr durch die gestauten Massen an Fahrzeugen auf den Straßen mich durchquälen, das kann in der Zukunft nicht mehr gehen. Also da denke ich auch, dass die Akzeptanz der Bevölkerung für solche Einsätze größer wird. Gut, Feuerwehr eher weniger, denn wie wollen die Wasser mitnehmen? In gewissen Bereichen eventuell Polizei, aber in der Hauptsache eben Hilfsdienste. Da wird man wohl in absehbarer Zeit die entsprechende Akzeptanz erreichen können, dass so etwas toleriert, vielleicht sogar gewünscht wird. Ja, die andere Seite ist natürlich, wir sind gar nicht in der Lage, mit der momentanen Auslastung unserer Straßen irgendwelche schnellen Transporte durchzuführen. Das heißt, es muss sich etwas ändern, es muss etwas passieren. Es geht nicht mehr so weiter, wie es bisher war und wie es bisher ist. Dennoch muss man sagen, ist es nicht vielleicht auch ein gesundes, wenn auch vielleicht ein dumpfes, aus einem speziellen technischen Unverstand resultierendes, aber dennoch gesundes Empfinden von Menschen, die sagen, okay, ich möchte mich nicht irgendeinem Computerprogramm ausgesetzt fühlen, weil ich nicht weiß, was dieses Ding letztendlich macht, wie sicher ich in Wirklichkeit bin und wenn etwas passiert, weil ich dann nicht eingreifen kann. Die meisten könnten es auch nicht, wenn das Ding nicht automatisch gesteuert würde und der Pilot plötzlich unfähig wäre, ein solches Fahrzeug weiter zu steuern. Aber eine Maschine ausgeliefert sein, das, so weit sind wir noch nicht. Das ist also noch nicht so. Und genau das Gleiche höre ich an Argumenten auch für bzw. gegen selbstfahrende Autos. Auch hier ist die Angst, dass diese Dinge eben in bestimmten Situationen nicht mehr weiter wissen. Und wir wollen uns nichts vormachen. Die benötigen eine unglaubliche Infrastruktur. Stellen Sie sich nur mal vor, Sie fahren mit Ihrem Auto in den Urlaub, irgendwo in die Berge, unterwegs beginnt es zu schneien, Sie können nicht mehr zurück, Sie müssen sich durch tief verschneite Straßen kämpfen, die kaum noch zu erkennen sind, wo Sie wirklich dann mit Tricks und mit Handbremse und mit was weiß ich nicht all versuchen müssen, durchzukommen, sich irgendwo aus Schneemulden rauszuschaukeln oder was auch immer. Wie soll das eigentlich eine Maschine machen? Heute noch nicht denkbar. Diese ganzen Erfahrungen, die ein Autofahrer im Laufe seiner Zeit, in der er tatsächlich Fahrzeuge bewegt, diese ganzen Erfahrungen können Maschinen noch nicht haben und man kann sie ihnen auch so einfach nicht beibringen, weil sie ja nur lernen können, wenn sie in eine Situation hineinkommen und das kann man per Programm unterstützen und kann versuchen, sie selbst lernen zu machen, aber kein Mensch schmeißt ein selbstfahrendes Auto irgendwo auf dem Berg auf verschneiten Straßen ab und sagt ihm, jetzt versuch mal da rauszukommen. Es gibt aber auch tausende andere Situationen, wenn zum Beispiel irgendwo die Straßenmarkierungen nicht mehr da sind. Wenn man, das kennen Sie selbst, den Übergang von der Straße zum Randstreifen oder sowas kaum noch erkennen kann, weil es stark regnet und die Sicht sehr eingeschränkt ist. Und viele, viele andere Situationen. Also ein selbstfahrendes Auto ist auf eine stabile Infrastruktur angewiesen, heute noch. Deswegen wird ja auch von der Industrie mit Gewalt dieser 5G-Ausbau auf uns ausgeschüttet, ob wir wollen oder nicht. Und nicht nur das, diese Infrastruktur muss auch verlässlich vorhanden sein, egal wo. Und auf der anderen Seite muss letztendlich in dem Fall, wo das System Auto nicht mehr weiter weiß, es irgendwo an die Seite fahren und stehen bleiben und um Hilfe rufen. Das wird wahrscheinlich oft passieren, zumindest in der Anfangszeit. Denn so weit sind wir noch lange nicht, dass unsere Maschinen sich wirklich in unserer Umwelt bewegen können. Ja, und wenn sie denn wirklich mal intelligent werden würden, dann brauchten sie kein 5G mehr, dann könnten sie genau wie wir navigieren, müssten aus technologischer Sicht natürlich alles viel besser können und präziser und schneller. Aber ob ich das noch erleben werde, ich prognostiziere mal, in den nächsten 10 Jahren wird es das auf keinen Fall geben. Und in den nächsten 20 Jahren, denke ich, wird wohl kaum ein selbstfahrendes Auto einem erfahrenen Kfz-Besitzer und Fahrer den Rang streitig machen können. Lassen Sie uns mal über Julia sprechen. Julia? Na, stellen Sie sich nicht so an. Haben wir doch schon mal. Vor 2 Jahren, glaube ich, und auch schon davor. Julia ist, glaube ich, jetzt so etwa 7 Jahre alt. Julia ist eine Programmiersprache. Eine Programmiersprache, die Open Source ist, Sie wird weiterentwickelt und sie hat ganz spezielle Eigenschaften. Sie ist nicht nur für wissenschaftliche, mathematische Anwendungen geeignet, sondern eigentlich universell einsetzbar, so wie sie geschaffen wurde. Sie erzeugt einen Binärcode, der recht schnell läuft, ähnlich wie C oder C++ oder Python zum Beispiel. Und sie hat unglaublich viele neue Ansätze implementiert, die aus verschiedenen anderen Fähigkeiten von anderen Programmiersprachen übernommen, verbessert und weiterentwickelt wurden. Julia ist eine Programmiersprache mit einem Interpreter, sodass man also schnell die Programme mal austesten kann. Und natürlich kann man sie auch komplett übersetzen, so wie jedes C-Programm oder sonst etwas, in den Binärcode. Julia benutzt LLVM-Framework. Das heißt, dass sie den nativen Programmcode tatsächlich erst dann erstellt, wenn es notwendig ist. Der wird also zur Laufzeit hergestellt. Und diese ganzen Implementierungen, alles was da an Bibliotheken, Werkzeugen und so weiter da ist, sind heute schon verfügbar. Es ist alles unter einer MIT-Lizenz verfügbar, sodass sich also jeder daran versuchen kann. Die Syntax von Julia, naja, sie hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Python. Und wer Lisp noch kennt, auch das, also die beiden sind so, könnten so die Großeltern von Julia sein. Und hat aber auch die Möglichkeit, so rudimentär objektorientiert programmiert zu werden. Diese Programmiersprache selbst, na gut, Datentypen sind alle vorhanden, obwohl hier eine Freizügigkeit da ist, die erstaunlich ist für eine solche Programmiersprache. Man hat eine dynamische Typisierung eingebaut. Das heißt, eine Variable muss ich nicht vorher deklarieren, sondern sie wird automatisch erkannt und zugewiesen. Und ich kann auch einer Variablen verschiedene Typen zuweisen, die von Julia dann unterschieden erkannt werden können. Ich habe also die Möglichkeit, zum Beispiel auch die Unicode-Unterstützung zu benutzen, dass ich also, wenn ich, sagen wir, Pi schreibe oder wenn ich Wurzel 16 schreibe oder sowas und das Wurzelzeichen dafür verwende, wird das erkannt und übersetzt in Quadratwurzel natürlich. So, Variablen muss ich auch nicht unbedingt erklären, ob es Integer ist und wie groß und so weiter. Sie kann 8-Bit, 16-Bit und so weiter. Ich kann es aber erklären. Und Verkettungen gehen natürlich auch mit Vergleichsoperatoren nahezu unendlich, so wie es aussieht. Ich kann Strings auch einfach verknüpfen und kann auch Strings, die ich noch nicht verkettet habe, testen und auswerten, da ich also nur die Strings hintereinander mit dem Verknüpfungsoperator schreibe und dann darauf zugreife und meine Funktionen anwende. Ich habe die Möglichkeiten, also eigentlich, was man von Skriptsprachen her kennt, verschiedene Schreibweisen zu verwenden für Funktionen. Ich kann sie also normal schreiben, ich kann sie in eine Kursschreibweise eingeben und es ist also sehr, sehr flexibel, was ich mit Julia machen kann. So, dann Anweisungen, bedingte Anweisungen. Sie hat also if-else-Strukturen und sie hat Schleifen, While-Schleifen und For-Schleifen und hat die Möglichkeit, dass man verschiedene Funktionen mit dem gleichen Namen, allerdings mit unterschiedlichen Argumenten verwenden kann. Und es wird dann beim Aufruf der Funktion aufgrund der Argumente ausgewählt, welche Funktion wohl hier gemeint sein könnte. Hört sich noch ein bisschen abenteuerlich an, aber wenn man feste Strukturen hat, dann sollte es hier keine Probleme geben. Und Klassen ist klar. Sie hat eine etwas andere Vorstellung von Strukturen. Das wird hier etwas anders definiert. Aber das müsste man sich im Grunde genommen ansehen. Insgesamt ist es ein neuer Ansatz einer Sprache, mit der man sicherlich sehr schnell in vielen Bereichen ein Programm entwickeln kann, um es ebenso schnell in den produktiven Einsatz zu bekommen. Allerdings auch im privaten Bereich sollte man sich mal damit beschäftigen. Wer also aus dem Bereich ist oder auch aus Hobbygründen, der kann sich diese Sprache ja mal laden, mal reinziehen und mal aussehen. Denn eine interessante Geschichte ist zum Beispiel Parallelverarbeitung. Julia unterstützt Parallelverarbeitung und kann mehrere Funktionen auch parallel ausführen. Die werden hier Tasks genannt und können über Channels miteinander kommunizieren und austauschen und können sich auch gegenseitig anhalten. Also eine Sprache, die sicherlich Zukunft hat in verschiedenen Bereichen. So, Metaprogrammierung, das kennen Sie vielleicht noch von Lisp. Julia kann ihren Programmcode selbst modifizieren. Die Funktionen dafür werden von der Programmiersprache bereitgestellt. Und da hat man so ein bisschen Ähnlichkeit zu den Lisp-Makros, die es früher gab, die allerdings nicht so sehr geliebt wurden von vielen Leuten. Gut, also Formeln lang, Kurzschreibweise und die Schnittstellen zu anderen Programmiersprachen sind auch vorhanden. Also ich kann Julia aus C-Programmen heraus aufrufen und umgekehrt geht es natürlich auch genauso. Mit Julia ist es also gelungen, die Vorteile einer Skriptsprache und einem schnellen Binärcode zu kombinieren. Ich kann bei der Entwicklung meinen Interpreter quasi verwenden und wenn ich dann soweit bin, dann sage ich, okay, jetzt machst du mir mal meine Binärdatei. Und das war's dann. Für diejenigen, die sich damit befassen wollen, es gibt eine offizielle Dokumentation dazu und darin wird sehr, sehr umfangreich alle Kommandos der Sprache dargestellt mit vielen Tipps, die man so braucht, wenn man sich da hinein fuchsen will und auch Programme, die man dann nachempfinden oder modifizieren kann. Ein interessantes Thema, glaube ich, und wer früher mal oder vielleicht auch jetzt noch programmiert hat und sich gern mal so ein bisschen was Neues ansehen will, mit Julia wird er mit Sicherheit nicht enttäuscht. Es ist schnell, es ist einfach, es ist leicht zu erlernen und es ist Open Source. Ja, Open Source, ein bisschen anders verstanden. Sagt Ihnen Nest-Kamera etwas, wie in das Vogelnest? Das sind diese Kameras, die von Google verkauft werden, entwickelt worden, unterstützt werden und so weiter. Kameras, die ihre Bilder in einer Cloud speichern. Und diese Nest-Kameras, kann man darüber denken, was man will. Für mich ist es nichts, wenn eine Kamera erstmal alles irgendwo speichert, wo ich keine Kontrolle darüber habe. Aber das kann ja jeder machen, wie er will. Nur, jetzt ist es passiert, schon vor einigen Monaten, dass von einem Eigentümer mehrere dieser Kameras verkauft werden sollten. Der braucht sie nicht mehr und hat diese Nest-Kamera dann auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. So, jetzt hat er gedacht, okay, jetzt kann ja nichts mehr passieren. In der Kamera ist ja nichts mehr gespeichert und dann hat er sie verkauft. Der neue Besitzer konnte aber mittels dieser Kamera auf die in der Cloud gespeicherten Bilder zurückgreifen. In einem anderen Beispiel wurde sogar, ich sag mal behauptet, weil ich es mir immer noch nicht vorstellen kann, dass man einen Livestream von der Kamera bei dem neuen Besitzer ebenfalls durchführen konnte. Es ist schon erschreckend, wenn man diese Sicherheitslücken sieht. Ich meine, Nest als Google-Tochter hat dann beschwichtigt, hat gesagt, okay, das stimmt, aber ihr braucht nichts zu machen. Wir ändern das und es sollte sowohl das Betriebssystem der Kamera geändert werden und auch der Zugriff auf die Cloud, sodass man also als Vorbesitzer nicht mehr Angst haben muss, dass der künftige Besitzer der Kamera auf die alten gespeicherten Aufnahmen zugreifen kann. Aber wir sehen wieder, auch hier gibt es von Unternehmen, die sich letztendlich mit dem Namen Google schmücken, riesige Sicherheitslücken. Nicht nur das, auch diese Nest-Alarmanlage Secure, die hat ein Mikrofon, welches in der Anleitung gar nicht erklärt und beschrieben wird. Und da gibt es eine Gruppe, diese Anonymous Calgary Hive Mind. Die haben diese Alarmanlage gehackt und haben dann über den eingebauten Lautsprechern die Eigentümer der Alarmanlage akustisch darauf hingewiesen, dass sie abgehört und abgesehen werden können, und haben ihnen Tipps gegeben, wie sie diesen Mist deaktivieren können, sodass sie nicht mehr von außen überwacht werden können. Denn die Überwachungskamera der Alarmanlage sollte ja eigentlich für den Besitzer sein und nicht für diejenigen, die eventuell einbrechen wollen und sich nochmal angucken wollen, wie es bei dem zu Hause zugeht. Sagt Ihnen das Gesetz zum Schutz vor Manipulation an digitalen Grundaufzeichnungen etwas? Dann sind Sie auch kein Händler. Ja, das müssten Sie kennen, denn ab dem 1. Januar 2020 ist jeder Händler verpflichtet, egal wer, egal ob es nun Ihr Kneipenwirt ist oder da, wo Sie die Brötchen an der Ecke kaufen, oder Ihr Friseur oder Ihre Tankstelle oder wer auch immer, jedem Kunden, wirklich an jeden Kunden, so einen Bon auszugeben, so eine Quittung, so ein gedrucktes Teil da. Das heißt also, so wie das bisher war, ich weiß nicht, wie das dann so auf dem Wochenmarkt ist, da muss wahrscheinlich dann auch jeder so einen Drucker haben. Kaufst du Apfel? Nur, wenn du einen Bon nimmst, so ungefähr. Aber ja, das ist also eine neue Idiotie, die sich Leute ausgedacht haben, die wahrscheinlich keine Ahnung haben. Denn wie sieht es denn eigentlich wirklich aus, wenn in einem Laden, und es geht ja nicht auf den kleinen Marktstand, wo ich mir 3 Stangen Spargel hole im April, nee, April wohl noch nicht, im Mai oder so, und sondern es geht eigentlich darum, dass hier im großen Maße nicht an der Steuer vorbei, an der Steuerpflicht vorbei Umsätze getätigt werden. So, nur wenn ich jetzt in irgendeinem Laden einkaufe, in dem Moment, wo ein Artikel, den ich aufs Band irgendwo gelegt habe, in die Kasse eingetippt wird, was ja gar nicht mehr passiert, sondern gescannt wird, in dem Moment ist es ja schon im Warenwirtschaftssystem drin. Das kann man nur mit sehr hohem Wissens- und kriminellem Aufwand wieder da rausbekommen. Aber es ist ja schon dokumentiert und die Schnittstellen dafür, die vorhanden sind, sodass die Finanzverwaltung im Prüffall das auslesen kann, die ist ja vorhanden, das ist ja Vorschrift. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob ich jetzt meinen Bon anschließend in die Hand gedrückt bekomme oder nicht. Aber der Gesetzgeber will, dass jeder Händler bei jedem Bezahlvorgang mir einen Bon gibt. Ja, jetzt kann man sagen, also Idiotie, alles wunderschön, gefällt mir wirklich herzlich. Wir haben alle gelacht und jetzt sagen wir mal, das war nichts. Nein, nein, es geht eigentlich noch weiter. Dieser Bon, was ist das eigentlich? Haben Sie mal irgendwie, so wie ich, in der Brieftasche eine Woche lang mit rumgetragen, drauf gesessen oder irgendwie? Ist der mal warm geworden, dann ist er kaum noch lesbar. Das ist ja, wie heute üblich, so beschichtetes Papier. Und da wird dann drauf genagelt, was ich zu bezahlen hatte. Und dann mit Uhrzeit und mit Datum, mit Sekunden genau und wo und in welcher Filiale und mit welcher Filialnummer und wie ich bezahlt habe. Und ja, so, das darf ich dann mit nach Hause nehmen. Gut, kann ich bei vielen Läden heute schon, wenn das so ist. Aber was passiert denn mit diesen Belegen? Wenn die nicht kommerziell eingesetzt werden, also irgendwo in die Buchhaltung kommen, abgeheftet werden müssen, dann muss man sie ja auch noch kopieren, weil das Zeug ist ja nicht dokumentenecht, sondern nach 10 Jahren könnte es sein, dass man nichts mehr lesen kann und der Prüfer sagt dann, nee, leeren Zettel, das kann ich nicht anerkennen. Dann hat man beschichtetes Papier, welches bedruckt wird, und was macht man damit? Wegwerfen, klar. Was soll ich mit dem Kram? Ich weiß ja, wie viel Eier ich gestern gekauft habe. Das muss ich mir ja nicht aufheben. Dann hat aber irgendein Verband ausgerechnet, die Menge der Kassenbons jährlich, damit könnte man 43 Fußballfelder abdecken. Gut, wenn man die hintereinander legen würde, hätte man eine Länge von 2,2 Millionen Kilometer. Das heißt also, man könnte mehr als 50 Mal das um die Erde wickeln. Ist das sinnvoll? Dass man beschichtetes Papier, welches Umweltschäden hervorruft, zwangsweise ausgeben lässt. Das hat doch mit Umweltschutz nichts zu tun. Das ist doch Schwachsinn. Wenn Sie irgendwo einen Kaffee kaufen, den Sie mit sich rumschleppen, auch so eine wunderbare Geschichte. Die Amis in allen Filmen saufen die von morgens bis abends, egal wo die sind. Und das heißt dann bei uns ebenso Kaffee to go, warum auch immer. Früher ist man einfach einen Kaffee trinken gegangen und dann hat es gereicht, bis man irgendwo dann einen Schluck Wasser getrunken hat. Aber jetzt muss man es eben mit sich rumschleppen. Aber auch dafür müssen Sie einen solchen beschichteten, umweltschädlichen Zettel ausgeben, damit der Kunde den anschließend wegwirft oder sowas. Wenn wir irgendwelche kleinen Papiertüten haben oder so, da wird immer behauptet, die seien umweltschädlich und das müsste alles nicht sein und wir sollten da irgendwelche eigene Verpackungen mitbringen und auch in den Läden sollen wir künftig unsere eigenen Einkaufstaschen und Tüten und sowas mitbringen. Ja, stimme ich zu, kann man machen, alles gut. Aber ich bekomme mit Bisphenol A beschichtetes Thermopapier ausgegeben, ausgedruckt. Und dieses Bisphenol A, das ist hormonell wirksam. Das kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen von Lebewesen. Ist ja klar, tote pflanzen sich nicht fort. Und Studien haben also schon seit Jahren ergeben, dass hier Amphibien und Fische und so weiter, dass hier das Erbgut geschädigt wird, wenn so etwas ins Wasser kommt. Das wird uns zwangsweise aufgedrückt. Du kannst nicht mehr sagen, nee, ich brauche keinen Bon. Das kannst, was du mit dem Finanzamt machst, ist ja deine Sache. Nein, ich bekomme das. Er muss es mir geben. Vielleicht ist das ja dann auch schon so, wenn ich irgendwo im Biergarten sitze und bestelle ein neues Bier und es soll ja Leute geben, die das 20 Mal an einem Abend machen, dann bekommt er eben da 20 dieser Bons. Und wenn er dann einen im Kahn hat und diese Bons sowieso nicht nach Hause nehmen will und er schmeißt die weg, dann haben wir ja tatsächlich genau das, was vollkommen schwachsinnig ist, was unserer Umwelt schadet, was unserem Tierbestand schadet, was unserem Boden schadet. Nein, es ist wichtig, dass giftige Bons zwangsweise verteilt werden ab nächstem Jahr, damit die elektronische Aufzeichnungspflicht, so wie der Gesetzgeber es verlangt, auch erfüllt wird. Obwohl elektronische Aufzeichnung hat nichts mit Giftpapierquittungen zu tun. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir ab nächstem Jahr milliardenfach solche Zettel überall im Müll finden. Und die Straßenreinigung, ob die dann tatsächlich diese Giftbons aussortiert und sie wirklich sach- und fachgerecht entsorgt, das wage ich wirklich zu bezweifeln. Wie auch immer, hier ist wirklich nur irgendeine Idee umgesetzt worden. Wir wollen, dass wir jeden Handelsschritt von jedem Händler kontrollieren können. Und es wurde nicht darüber nachgedacht, dass es nicht notwendig ist, dem Kunden eine Giftquittung aufs Auge zu drücken. Und dass es viele andere Wege gibt, dass diese Sachen eigentlich alle schon da sind, dass man sie nur entsprechend fordern müsste, beziehungsweise die Ausgläsegeräte für die Kassen der Händler für den einzelnen Prüfer zur Verfügung stellen müsste. Die Steuerfahnder lachen sich auch kaputt über diesen Schwachsinn. Ich weiß nicht genau, wer sich so einen Mist ausdenkt. Nur, ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, das sind für unsere Gesetzgeber wichtige Sachen. Giftige Bons oder Bons, die auf giftigem Papier ausgegeben werden, müssen zwangsweise an uns ausgegeben werden. Haben wir eigentlich bei uns in Deutschland nichts Wichtigeres zu tun? Gibt es nicht genügend Probleme? Gibt es nicht genügend Leute, denen es schlecht geht, denen man helfen könnte, denen man helfen müsste? Nein, wir wollen, dass diese Umwelt vergiftet wird. Gut, es gibt natürlich auch bei Mini-Rechnungen die Möglichkeit, dass man sich als Verkäufer, als Händler befreien lassen kann für die Ausgabe von solchen Sachen. Aber da muss man wieder einen Antrag stellen, da muss man dann erklären, wieso, warum, weswegen. Das kann man dann nur im begrenzten Umfang möglich sein. Und es müssen dann Zumutbarkeitsgründe dagegen sprechen, dass man beim Verkauf von irgendwelchen kleinen Krempel sowas nicht macht. Aber so Kioske zum Beispiel oder Bars oder irgendwas anderes, die könnten Glück haben, wenn sie beim Finanzamt einen solchen Antrag genehmigt bekommen. Was für ein Schwachsinn ist da wieder in die Welt gesetzt worden. Keiner spricht darüber. Es ist nicht geregelt. Wir haben zum Glück auch noch kein Gesetz, welches uns als Kunden dann sagt, wie wir damit umzugehen haben, dass wir also diese Belege zum Beispiel sammeln müssen in giftdichten Behältnissen, Kunststoffbehältnissen oder so etwas, um sie dann irgendwann zweimal im Jahr zum Sondermüll zu bringen. Es könnte sein, dass das dann eben im nächsten Jahr kommt, wenn jemand auf die Idee kommt, die ganzen Bürger, die haben jetzt hier irgendwo Giftzettel, Giftquittung, das können wir so nicht stehen lassen. Sehen wir mal, was passiert. Also nicht ins Altpapier. Am besten ist, diese Quittung alle sammeln und dann beim Umweltbundesamt abgeben oder beim Finanzamt mit der Bitte um Weiterleitung an das Umweltbundesamt oder so. Oder der fach- und sachgerechten Entsorgung. Wäre doch was. Ich habe da in der letzten Sendung etwas erzählt über Quantenmechanik, Quantenrechner. Und einer, der von Google wohl entwickelt worden ist und anschließend von der NASA getestet wurde und so weiter. Da gab es eine ganze Menge Informationen dazu im Netz, die sich alle sehr widersprüchlich angehört haben. Und da muss man sagen, irgendwas ist da schiefgelaufen. Dieses Papier, welches mir hier auch vorliegt, das sind wohl 12 Seiten, aber 5 Seiten befassen sich nur wirklich mit dem Rechner, mit einigen Grafiken dabei und wie das Ding funktioniert, wie da die Kontrolle, die Ergebnisse kontrolliert werden, auch grafisch wird es dargestellt, welche Zustände die Qubits dann einnehmen müssen und so weiter. Sehr kompliziert. Es ist in Englisch natürlich dieser Bericht mit Formeln gespickt, die ich nicht nachvollziehen kann. Aber das, was ich verstanden habe, war interessant. Deswegen haben wir auch darüber gesprochen, dass der also innerhalb von 3 Minuten Ergebnisse erreicht, die normaler Rechner erstmal in 10.000 Jahren erreichen können sollte. Ja, aber warum rede ich nochmal darüber? Ganz einfach. Dieser Artikel, diese Information sollte überhaupt nicht veröffentlicht werden. Und Google hat dann sich gar nicht dazu geäußert und die NASA hat sich auch nicht dazu geäußert. Aber herausgekommen ist ganz einfach, dass dieser Artikel wohl bei der NASA im Rechner war und über das Internet erreichbar war. Hätte wohl nicht so sein sollen. Es war ein wissenschaftlicher Bericht darüber, aber es wurde nicht veröffentlicht, sondern irgendwo war er tief vergraben. Aber einer von diesen Crawlern, diesen Robotern, die Informationen im Internet zusammensammeln, von Google, sprich wirklich von Google, hat diesen Artikel gefunden. Und hielt diesen Artikel wohl für so interessant, dass er ihn an all diejenigen, die einen Google-Alarm gesetzt haben. Kann man machen, dass man sagt, hier, wenn da oder darüber gesprochen wird, dann schick mir bitte einen Link dazu. Also man könnte zum Beispiel sagen, wenn irgendwo was von Wolfgang Rudolf geschrieben ist, weltweit im Internet, dann schick mir bitte den Link dazu. So, und an solche Leute, die nach Quantenrechner oder Computer sowas gesucht haben, wurde dann dieser Artikel verschickt und kopiert. Und schon war er in der Welt. Also man muss sagen, hier hat im Grunde genommen die Technik, die von Google in die Welt gesetzt worden ist, gegen ihren eigenen Schöpfer gearbeitet und Quantenphysikern und so weiter diesen Artikel zur Verfügung gestellt, der gar nicht nach außen dringen sollte. Google tönt ja seit Jahren darüber, dass sie irgendwie einen Rechner auf den Markt bringen können oder zumindest entwickeln können, mit dem eine Quantenüberlegenheit demonstriert werden soll. Und das ist ja im Grunde genommen das, was hier auch gemacht worden ist und offensichtlich auch gelungen ist, dass wir davon erfahren haben, wir als normale Sterbliche, liegt ganz einfach daran, dass Google von der eigenen Technologie ausspioniert wurde. Also ich finde es schön, dass sowas passiert, denn Google sucht ja überall weltweit Tag und Nacht nach allen möglichen Informationen, trägt diese zusammen, pflastert sie mit Werbung und verschickt sie dann an Leute, die ein ähnliches Interesse haben, wobei diese Interessen meist auch automatisch von Google erkannt worden sind, sodass die Leute gar nicht wissen, warum sie irgendwelche Informationen bekommen. Ich wusste auch nicht, warum ich das bekommen habe. Aber na gut, es ist eine Technologie, die sich wahnsinnig weiterentwickelt. Und ich stelle mir vor, wenn künftig das Suchverhalten von Google auch auf dieser neuen Technologie basieren sollte, naja, dann gibt es keine Geheimnisse mehr im Netz. Dann wird das Netz wirklich ein gläsernes Netz werden und alle müssen sich noch viel mehr abschotten. Mit künstlicher Intelligenz hat das natürlich nichts zu tun. Das ist nur einfach fleißige Recherche, alles, was greifbar ist, zu nehmen, zu lesen und auszuwerten. Aber es ist schön, etwas zu erfahren, was wir nicht erfahren sollten. Wir waren früher öfter in Belgien im Urlaub. Ostende, Mariakerke, Mittelkerke, die ganze Küste entlang. Und ab und zu auch mal dann weiter Richtung Nordosten, da hoch Richtung Bredene und was da alles so ist. Was kommt da als nächstes? Ich weiß es gar nicht mehr. Worum es hier geht, das ist ein Laden, der, ich meine, es müsste um 1990 gewesen sein. Also wenn man von Ostende am Hafen vorbei weiter Richtung Nord fährt, das ist die Königliche Bahn, glaube ich. Da gibt es eine Parallelstraße südlich davon. Wie die heißt, weiß ich nicht mehr. Und dort war ein Laden, der lief ohne Kassierer. Da konnte man einkaufen gehen. Und die hatten eine automatische Kasse, 1990, kann auch 91 gewesen sein, weiß ich nicht so genau. Und das hat so funktioniert, die haben bei jedem Artikel im Regal eine Lochkarte gehabt. Man musste also so viel Artikel, wie man von diesem einzelnen Teil da entnommen hat aus dem Regal, so viele Lochkarten nehmen und ging an die Kasse und hat sie an der Kasse in einen Lochkartenleser geschoben. Ja, und der hat dann zusammengerechnet und hat die eine Quittung ausgedruckt auf Papier, nicht auf Thermopapier. Und dann konnte man bezahlen. Das wurde allerdings dann noch von einem Menschen entgegengenommen. Dem hat man die Rechnung gezeigt und der hat dann kassiert. Das war damals schon eine Geschichte. Ich musste mir das unbedingt ansehen. Wir haben auch was gekauft, was wir nicht gebraucht haben. Aber allein dieses Erlebnis, das war schon eine tolle Geschichte. Ja, und wie ist es weitergegangen? Früher hat ja auch ein Kassierer oder eine Kassiererin an der Kasse auf den einzelnen Artikel draufgesehen und hat den Preis, der da drauf stand, in die Kasse eingetippt oder der Kaufmann hat es auf den Zettel geschrieben und dann von Hand addiert. Und wenn es in die Kasse eingetippt war, naja, dann wurde das automatisch zusammengerechnet, man hat bezahlt. Das war eigentlich normal. Dann kamen die ganzen Barcodes da drauf und jetzt wusste nur noch der Computer, wenn er den Barcode gelesen hat, was denn dieser Artikel jetzt kostet. Und der hat dann natürlich auch das zusammengerechnet. Und wenn jetzt irgendjemand im Büro einen Artikelpreis geändert hat, na ja, dann war der Preis eben anders. Gut, der musste im Laden immer noch die Auszeichnung ändern, aber der einzelne Artikel hatte keinen Preis mehr draufgeklebt. Und teilweise gibt es aber im Handel auch schon Preisschilder oder Artikelpreisschilder, die an den Artikeln hängen, die mit einem, wie heißen die Dinger, weiß ich nicht, Programmiergerät wäre übertrieben, Lesegerät, sie sollen ja was schreiben. Also mit irgendeiner Handmaschine Daten übertragen und somit diese Preisschilder umprogrammieren, das in anderen Preisanzeigen. Auch das geht mittlerweile aus der Entfernung. Wenn der Laden ein Netz hat, dann hängen diese ganzen Preisschilder im Netz und dann kann man auf Tastendruck sofort alles ändern und die Kasse weiß natürlich dann auch Bescheid. Der Schritt hin, dass man die Kasse abschafft, der wird ja von einigen Händlern schon gegangen. Ich war letztens in einem Baumarkt im Norden von Koblenz, habe irgendwas gekauft und da hatte ich die Möglichkeit, entweder an so eine automatische Kasse zu gehen oder an eine menschenbesetzte Kasse. Also habe ich die automatische probiert. Da steht natürlich dann immer ein Aufpasser dabei, dass ich das richtig mache. Und gut, das war kein großartiges Problem. Aber anschließend sollte ich irgendetwas auf dem Display unterschreiben. Und das war derart klein geschrieben, dass ich selbst mit der Lesebrille nah rangehen musste und konnte es nur schwer entziffern. Da habe ich mir den Geschäftsführer rufen lassen und habe gesagt, lies mir das mal vor. Er hat dann noch angefangen, damit das vorzulesen. Ich habe dann mit ihm gesprochen. Ich habe gesagt, das ist doch eine unverschämte Frechheit. Stell dir mal vor, jeder würde diesen Scheiß, den ihr da draufstehen habt, würde lesen. Ich sagte, ja, der steht ja auch noch hinten auf dem Kassenzettel. Ich sagte, ja, nachdem ich bezahlt habe und ich das quasi unterschrieben und akzeptiert habe. Hier läuft eben irgendetwas schief. Ist ja nicht mein Thema. Das ist die allgemeine Scheiße, die immer gemacht wird. Es geht also mit Kreditkarte, irgendeinem Plastikgeld bezahlen und da kann man das automatisch machen. Unter menschlicher Beobachtung und Überwachung. Bei dem schwedischen Möbelhaus, da gibt es so etwas schon länger, seit Jahren. Auch dort ist natürlich eine Kontrolleurin oder ein Kontrolleur und guckt auch zu, ob man das denn richtig macht. Da ist es noch blöder. Und da muss man erstmal die Artikel scannen, dann muss man irgendwie eine Karte reinstecken, dann muss man seine IKEA-Karte, wenn man sie denn hat, reinstecken und dann muss man den Kram wieder rausnehmen und muss es bestätigen und dann muss man die Bezahlkarte in den nächsten Automaten reinstecken. Also sowas von bescheuert ist ja kaum noch darstellbar. Statt das in einer einzigen Sache zu machen, scannen, Karte rein und fertig, aber naja. Die automatische Kasse wird wohl noch etwas auf sich warten lassen, auch wenn vieles automatisch gemacht wird. In den USA, auch darüber habe ich berichtet, Anfang des Jahres, gibt es ja mittlerweile einen Laden in Silicon Valley war es, glaube ich, ja, irgendwo, ich müsste nachsehen, wo man, wenn man den betritt, einen Amazon-Laden, wird man überwacht mit Kameras, identifiziert, man muss sich auch mit irgendeiner Karte identifizieren, geht dann rein, nimmt alle Sachen aus dem Regal, die man haben will, das wird über Kameras von Rechnern erkannt, die wissen dann, was ich in meinem undurchsichtigen Beutel habe, dann kann ich einfach rausgehen, weil ich ja beim Hineingehen identifiziert und wahrscheinlich auch auf Bonität überprüft wurde. Wenn ich zu Hause bin, ist das Geld abgebucht. Also, ob ich das will, ist auch eine andere Frage. Aber man macht sich schon Gedanken darüber im Handel, wie denn das nun so weitergeht. Denn das Internet, das bringt ja nun eine ganze Menge an Schwierigkeiten für den niedergelassenen Handel mit sich. Man hat im Internet die Möglichkeit, sehr schnell aus verschiedenen Angeboten das Passende und dann auch noch das Günstigste herauszusuchen und sich das schicken zu lassen. Und teilweise ist es ja am nächsten Tag da. Das mag vielleicht für eine Stadt nicht ganz so wichtig sein, aber wenn man auf dem Dorf ist, wenn ich irgendwas kaufen will und ich muss erstmal 30 Kilometer fahren bis zu dem nächsten Laden, der das möglicherweise hat, und wenn das nicht hat, müsste ich noch weiterfahren, da ist das schon eine andere Nummer. Und deswegen wird sich der Internethandel weiterentwickeln, was ja auch die Probleme, die ich bei der letzten Sendung angesprochen habe, verursacht, dass die Transportdienste nicht mehr wissen, wie sie nachkommen sollen, wie sie den Kram an den Mann bringen sollen. In der Stadt sieht es anders aus. Jetzt gibt es da Umfragen, wie der Handel der Zukunft aussieht, die Stiftung für Zukunftsfragen. Das ist eine Stiftung, die wird getragen von Tabakkonzernen. Da ist britische American Tobacco drin und ich glaube noch ein paar andere. Die haben eine Umfrage gestartet und da ist herausgekommen, dass wohl 78% aller Befragten sicher sind, dass sie in Zukunft weiter im Handel vor Ort kaufen wollen, weil Service und Beratung zu den einzelnen Produkten in den kommenden Jahren wahrscheinlich immer wichtiger werden, weil wir Produkte kaufen, wo wir mehr wissen müssen, wo sind sie hergestellt worden, wie sieht es aus mit Umweltverträglichkeit, wie werden sie bedient, wie beratet, wie werden sie entsorgt, was muss ich in dem Fall machen, wie kann ich das Ding bedienen und so weiter. Dafür braucht man dann eben oft Menschen, die das machen. Und viele dieser Befragten, das sind 3000 in Deutschland gewesen, die haben auch gesagt, sie wollen den Handel vor Ort unterstützen, weil sie genau diese Dienstleistung weiterhin benötigen. Online-Einkäufe, wie schon gesagt, werden weniger in dicht bebauten und dicht beladeten, kann man das nicht sagen, nee, das hört sich dann auch schon ein bisschen merkwürdig an, also in den Gebieten, wo sehr viele Läden sind, wo man sehr viel Auswahl hat, dort werden diese Online-Wachstumsraten nicht so stark sein wie auf dem flachen Land, wo man weit weg vom Schuss bzw. vom Einkaufserlebnis ist. Also man macht sich hier Gedanken darüber, man wird hier mit Sicherheit auch weiter versuchen, ein qualitativ hochwertiges Serviceangebot an den Kunden zu bringen. Denn mehr als die Hälfte der Befragten sagen, dass das ein wichtiger Grund für sie ist und dass sie den Handel vor Ort unterstützen wollen. Es gibt also eine ganze Menge Leute, vor allen Dingen wieder die über 55-Jährigen, die sagen, wir wollen erstmal in den Laden gehen, wir möchten Verkaufspersonal haben, wir möchten sprechen und so weiter. Bei den Jüngeren ist es anders. Da drehen sich so langsam die Verhältnisse um. Über 90% der Rentner sagen, ich gehe in den Laden, lass mich beraten. Nur unter 40% der Jugendlichen sehen das genauso. Die bestellen lieber mal hier, mal da, mal dort, einfach mal schnell und gut ist. Der persönliche Kontakt beim Bezahlen ist genauso eine Geschichte. Die Älteren bezahlen lieber persönlich. Die Jüngeren möchten viel lieber noch nicht mal mit Plastikgeld, sondern mit ihrem Datelfon bezahlen. So, daraufhin wurden sie auch gefragt, ob denn die Sicherheitsbedenken bei ihnen bekannt sind. Ja, der größte Teil sagt, sie wissen davon, sie wissen um die Gefahren, sie wissen um die Probleme, aber auf Deutsch gesagt, es geht ihnen am Arsch vorbei. Es ist irgendwo erschreckend, wie leichtfertig. Muss man erst auf die Schnauze fallen, um zu lernen, dass man vielleicht im Vorfeld bestimmte Wege nicht gehen sollte? Ich weiß es nicht. Was für mich wichtig dabei ist, dass der Handel vor Ort nach wie vor Zukunft hat, wenn er sich auf die Bedürfnisse noch stärker einstellt und die Kunden durch die Bank weg, über alle Altersgrenzen hinweg, sagen, wir möchten aber sowohl im Laden wie auch online den gleichen Preis haben. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil Naja, gut, auf der einen Seite, warum soll man, wenn dieses Angebot tatsächlich so käme, denn im Internet kaufen, wenn man ganz einfach um die Ecke irgendwo hingehen kann und den gleichen Preis bekommt und Service dazu. Aber die Realität sieht doch anders aus. Es sind viele Händler, viele große Läden da, die eventuell unter einem anderen Namen das gleiche Produkt im Internet billiger anbieten, weil sie da keinen Service leisten müssen. Gut, von Garantie abgesehen, aber da wird es zum Hersteller geschickt in aller Regel. Sondern das Zeug einfach nur über die Theke schieben. So, das sind so, ich habe früher immer gesagt, DOS-Läden, DOS, Dumping ohne Service. Und diese DOS-Läden, naja, die sind heute da und morgen wieder weg und übermorgen unter einem anderen Namen da. Man muss sehen, wie es geht. Ich kann mich dieser Meinung, dass beide parallel existieren können, wenn sie den gleichen Preis an den Kunden anbieten, nicht anschließen. Und vor allen Dingen sehe ich nicht, dass das alle mitmachen. Es wird immer neue DOS-Händler geben, die den Preis runterknallen, nur um dem etablierten Handel irgendwo das Wasser abzugraben. Und wenn es nur für kurze Zeit ist, mal einen Reibach zu machen und dann die Kiste in den Sand zu stecken, Hauptsache es reicht für ein neues Auto oder sowas ähnliches. Die Undurchsichtigkeit des Marktes, die schafft Raum für solche eigentlich unseriöse Arten, etwas zu verkaufen, dass man etwas verkauft auf Kosten des einschlägigen, eingesessenen, Jahrzehnte oder ein Jahrhundert lang einsässigen Marktes vor Ort. Gut, wir werden sehen. Es sind Studien, es sind Meinungen von Jungen und Alten, es sind Einschätzungen von Fachleuten, aber man sieht es für den ortsgebundenen Handel nicht so schwarz, wie es oft gezeichnet wird, wenn er darauf reagiert. Und reagieren heißt nicht mit dem Preis runter, sondern Qualität, Persönlichkeit, persönliche Ansprache, persönliche Hilfe auch nach dem Kauf. Und das hat man sehr oft im Internet eben nicht. Der Handel, unsere Läden, unsere Kassierer, unser Bedienpersonal, es hat nach wie vor Zukunft. Es ist nicht so, dass das Internet alles auffressen wird. So, das soll's für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören bis hierher, bedanke mich bei den Spendern, die natürlich heute in einer Woche auch wieder im Video gezeigt werden. Und mittlerweile sind einige dabei, die gemerkt haben, dass für eine Namensnennung tatsächlich die Einwilligung da sein muss. Also, wer spendet, bitte dazu schreiben, bitte Namen nennen oder bitte nenne Osterhase oder was weiß ich, was auch immer. Das, was ihr genannt haben wollt, aber keine Schweinereien. Ja? Und naja, und dann wird der Name selbstverständlich genannt, denn jeder Spender hat es verdient, dass er veröffentlicht wird. Gut. Dann bitte ich auch noch mal in den Shop hineinzuschauen. Der Thomas Ritter hat da ein paar neue Sachen eingestellt. Vielleicht kann der eine oder andere etwas brauchen oder Weihnachtsgeschenk oder sonst etwas. Und ja, sonst bleibt mir nichts anderes übrig, als nach dem ersten Advent alles Gute zu wünschen. Wir hören uns in 2 Wochen, hoffe ich mal, wieder, wenn Sie wollen. Ja, und dann geht's ganz schnell auf Weihnachten zu. Und ich bin in einer Planungsphase, wie es nächstes Jahr weitergeht, denn ich muss organisatorisch einiges ändern. Und da kommen interessante Sachen dabei heraus, aber da sprechen wir am 30. Dezember drüber. Und dann ist es auch früh genug, dann haben alle Leute, hoffe ich mal, Zeit und Ruhe, um zuzuhören. Für heute sage ich Tschüss zusammen. Schöne Tage, bleibt gesund. Ich hoffe, ihr habt euch alle impfen lassen gegen Grippe und ähnlichen Krempel. Tue den Daumen nach oben und sage ganz einfach Tschüss, bis bald.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.